Seit 44 Tagen wohnte ich jetzt bei Alex. Alex und ich waren dazu bestimmt, das ganze Leben miteinander zu verbringen. Alex war Architekt und träumte davon, in seinem eigenen, selbst entworfenen und wenn möglich preisgekrönten Haus zu wohnen. Wie es die Fügung des Schicksals wollte, hatte ich ein riesiges Baugrundstück geerbt, etwas abgelegen zwar in einem kleinen Dorf auf dem Land, in dem es außer einer Straßenlaterne und einem Briefkasten keinerlei Infrastruktur gab, dafür aber eine bezaubernde Fernsicht und eine Schafweide nebenan. Als Alex von meinem Grundstück erfahren hatte, war er mehrere Stunden lang zu keinem anderen Satz als: »Ich fass es einfach nicht, 2000 Quadratmeter, ich fass es einfach nicht«, fähig gewesen. Viel später, nach dem großen Knall, sagte Hanna dann, er habe sich nur dieses Grundstücks wegen in mich verliebt. Ich glaubte, dass wir vom Schicksal zusammengeführt worden waren. Ich als Grundstücksbesitzerin und Alex als Architekt. Er und ich wollten zusammen alt werden, in einem Traumhaus auf 2000 Quadratmeter Grund mit Fernsicht. Weil Bauen nun mal eine kostspielige Angelegenheit ist, entschieden wir uns, zusammen in Alex' kleine und bedeutend billigere Wohnung zu ziehen. Neben Badezimmer und einem Miniaturflur bestand unser Domizil aus nur einem einzigen Zimmer, in dem wir schlafen, essen und kochen mussten. Von der Wohnschlafküche konnte man direkt in den verwilderten Garten und auf eine große Terrasse treten. Freunde und Bekannte hatten uns davor gewarnt, das Zusammenleben auf so engem Raum zu erproben. »Das geht niemals gut«, hatten sie gesagt. »Ihr fallt euch nach ein paar Tagen schrecklich auf die Nerven.« Aber das stimmte nicht. Nichts, was Alex tat, störte mich. Wir hatten die gleiche Einstellung zu Ordnung und Unordnung. Keinen von uns störte es, wenn der Klodeckel aufstand, da waren wir nicht so pingelig. Es ärgerte mich auch nicht im geringsten, dass Alex seine Klamotten da liegen ließ, wo er sie hatte fallen lassen, und dass er niemals die ausgespuckte Zahnpasta aus dem Waschbecken wischte. Dafür tolerierte er, dass ich seine Klamotten wegräumte und das Waschbecken putzte. Er und ich kamen wunderbar miteinander aus, und wenn man sich liebt, kann man auch auf allerengstem Raum glücklich sein. Und das waren wir jetzt schon 44 Tage lang, ohne Unterbrechung.
»Na, wie war's heute mit deinen Müttern?«, fragte Alex, als ich zur Tür hereinkam.
»Frag mich nicht«, bat ich und warf meine Sachen in die Ecke.
»Ich bin auch gerade erst gekommen«, sagte Alex und küsste mich.
»Was willst du kochen? Ich sterbe vor Hunger.« »Ich dachte an Nudeln mit grüner Soße. Ist das okay?« Alex begann prompt, den Knoblauch und die Zwiebeln für die Soße klein zu schnippeln. Das machte er immer, weil er es, wie er sagte, nicht ertragen konnte, mich weinen zu sehen. War das nicht süß? Ich sang fröhlich vor mich hin.
»Was singst du da?«, fragte Alex irritiert.
»Ram, sam, sam«, sang ich und war selbst überrascht. »Gulli, gulli, 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 ram, sam, sam«. Alex schüttelte den Kopf.
»Du kannst einem wirklich leid tun«, meinte er.
»Arabi«, sang ich und neigte mich tief zu der gehackten Petersilie herab. Die Nudeln mit der grünen Soße schmeckten vortrefflich. Wir hatten jeder zwei Gläser Rotwein dazu, Eros Ramazzotti und Kerzenschein.
»Und was gibt's zum Dessert?«, fragte Alex.
»Wir könnten Vanilleeis mit heißen Pflaumen essen«, sagte ich und lächelte ihn an. »Oder einen ganz anderen Nachtisch?«
»Dann will ich den ganz anderen Nachtisch«, entschied sich Alex.
Das tat er übrigens zum 44. Mal hintereinander. Nein, zum 43. Mal, um ehrlich zu sein. An einem Abend hatte ich eine fantastische rote Grütze mit Eierlikörsoße gemacht und da wollte Alex zuerst die Grütze und dann den ganz anderen Nachtisch. Ich war wirklich die glücklichste Frau des ganzen Universums. Ich hatte jeden Tag Sex, einen Mann, der für mich die Zwiebeln würfelte und demnächst auch noch ein traumhaft schönes Haus. Wir hatten lange gebraucht, um ein Haus zu zeichnen, das in jeder Beziehung unseren Wünschen entsprach. Die ersten vier Versionen waren mit knapp 300 Quadratmetern etwas zu groß geraten. Wir hatten schweren Herzens die Bibliothek, das Kaminzimmer und den Wintergarten gestrichen. Ebenso den Turm, unter dessen Glaskuppel unser Schlafzimmer hatte liegen sollen.
Allein aus Kostengründen hatten wir uns für eine schlichtere Version von 140 Quadratmetern entschieden, in der die Räume ganz normal dimensioniert waren. Alex hatte die Pläne gezeichnet, die notwendigen Berechnungen hatte der firmeneigene Statiker umsonst angefertigt und seit 2 Wochen lag der Bauantrag bereits beim Amt.
»Mit meinen Beziehungen könnten wir die Genehmigung in 2 Wochen haben«, sagte Alex. »Aber ich will erst im Frühjahr anfangen. Bis dahin steht auch unsere Finanzierung.«
Bis es soweit war, wollten wir noch knapp 10.000 Mark sparen. Zusammen mit Alex fälligem Bausparvertrag und dem Geld, das Alex Vater beisteuern wollte, hatten wir dann über 100.000 Mark zusammen. Den Rest musste uns die Bank leihen. Ich empfand Angst und Freude zugleich, wenn ich daran dachte. Die gemeinsamen Schulden würden uns enger aneinander knüpfen, als eine Heirat das je konnte. Aber an diesem Abend verschwendete ich keinen Gedanken daran. Der Nachtisch war besser als jemals zuvor. In der nächsten Woche war Hanna immer noch davon überzeugt, dass Heiko sie betrog.
»Er hat gesagt, dass er am Wochenende unmöglich herkommen kann«, berichtete sie. »Angeblich hat er Bereitschaftsdienst.«
»Warum fährst du dann nicht zu ihm nach Ludwigshafen?«
Hanna sah mich vorwurfsvoll an. »Weil ich schon letztes Wochenende da war. Diesmal ist er an der Reihe.«
»Aber wenn er doch Bereitschaftsdienst hat?«
»Nein«, sagte Hanna, »das sehe ich gar nicht ein. Kein Mensch bezahlt mir das Benzin.«
Ich fand das unglaublich kleinlich. »Wenn du Heiko lieben würdest, dann würdest du es ohne ihn gar nicht aushalten. Und das Geld wäre dir sowieso egal.«
»Wer hat von Liebe gesprochen?« fragte Hanna.
Verstimmt wandte ich mich meiner Arbeit zu.
»Tut mir leid«, sagte Hanna nach einer Weile. »Du kannst ja nichts dafür.«
»Nein«, sagte ich kühl. »Ich verstehe dich auch nicht, aber das ist ja im Grunde deine Sache.«
»Ja, das ist meine Sache«, sagte Hanna und hielt mir ein Puddingteilchen hin. »Aber deshalb müssen wir uns ja nicht auch noch streiten. Ich meine, bei diesen Männergeschichten müssen wir Frauen doch zusammenhalten, oder nicht?«
Ich nahm das Puddingteilchen an. »Wenn Heiko dich wirklich betrügt, dann bin ich natürlich auf deiner Seite, ist doch klar«, sagte ich. »Aber ich wünschte, du würdest einsehen, dass nicht alle Männer so sind wie er.«
»Beweise mir das Gegenteil«, verlangte Hanna.
Ich seufzte. Sie war wirklich ein schwieriger Fall. Obwohl sie 2 Jahre älter war als ich, hatte sie immer noch nicht erkannt, dass man für eine intakte, aufregende Beziehung eben auch etwas tun musste. Geben und Nehmen im Gleichgewicht zu halten, das war das ganze Geheimnis.
Außerdem sollte man natürlich den Faktor Sexualität niemals unterschätzen.
In der Mittagspause kaufte ich mir deshalb bei H&M ein dunkelrotes Seidenhöschen und einen dazu passenden BH. Als ich wieder im Büro war, rief ich Alex auf der Arbeit an, um ihn nach seinen Wünschen bezüglich des Abendessens zu fragen.
»Breuer, Apparat Baum?«
sagte eine weibliche Stimme.
»Wie bitte?«
fragte ich irritiert. Normalerweise meldete sich unter Alex' Durchwahl er selber oder Frau Zerneck, die Sekretärin, eine nette Dame Anfang 50.
»Architekturbüro Berger, Breuer am Apparat«,
wiederholte die Stimme freundlich.
»Elisabeth Jensen«, sagte ich. »Ich hätte gern Herrn Baum gesprochen. Habe ich nicht seine Durchwahl gewählt?«
»Doch«, sagte die weibliche Stimme und lachte glockenhell. »Worum geht es denn, wenn ich fragen darf?«
»Das ist privat«, sagte ich so eisig, dass Hanna, die mir gegenüber ihre mitgebrachte Rohkost verzehrte, aufmerksam den Kopf hob.
»Einen Augenblick bitte. Alex, Telefon für dich, etwas Privates.«
Wieder das glockenhelle Lachen. Ich verzog den Mund.
»Baum?«
»Ich bin's, hallo.«
»Hallo, kleiner Knurrhahn, was gibt's?«
»Wer war das da am Telefon?«
Hanna ließ ihre Möhre sinken. »Das war Tanja«, erklärte Alex, »unsere Praktikantin.«
»Seit wann habt ihr eine Praktikantin?« fragte ich.
»Seit Anfang der Woche«, sagte Alex. »Warum?«
»Ach, nur so, sie war nicht besonders nett.«
Alex lachte. »Das kann ich mir gar nicht vorstellen«, sagte er. »Sie ist zu allen hier sehr nett.
Warum rufst du denn an?« Ich riss mich zusammen. Von Hannas Pessimismus durfte ich mich nicht anstecken lassen.
»Wegen heute Abend«, sagte ich betont heiter. »Hättest du mehr Lust auf Reispfanne oder auf gefüllte Omelettes?«
»Das klingt beides toll«, antwortete Alex. »Und was gibt es zum Nachtisch?«
»Das Übliche«, sagte ich, »aber mit neuer roter Unterwäsche.«
Alex schwieg überwältigt.
»Kannst du etwas früher Schluss machen?«, fragte er dann. Ich lachte zufrieden.
»Was war denn das?« fragte Hanna, als ich aufgelegt hatte.
»Telefonsex«, sagte ich.
»Ich meine vorher.«
»Da war eine Praktikantin am Apparat, die ich noch nicht kannte.«
Hanna lächelte mitleidig.
»Oh je, Elisabeth«, meinte Hanna.
»Praktikantinnen schrecken vor überhaupt nichts zurück.«
Ich lachte versuchsweise auch glockenhell.
»Du bist eine alte Unke. Bei mir und Alex gibt es keine Probleme mit irgendwelchen anderen Frauen«, sagte ich jetzt.
»Na dann, viel Spaß heute Abend«, erwiderte Hanna.
»Den haben wir sicher«, entgegnete ich. »Und vergiss die Praktikantin. Ich habe sie schon vergessen.«